Eltern sollten sich beschäftigen mit den Dingen, was die Kinder machen am Handy. So, die sollten mit vielleicht mitspielen, zeig mir, was du machst, erzähl mir, wie das geht, dass sie im Prinzip ein Stück weit mitmachen. Ein zweiter Tipp, was ich sehr gut finde, ist, dass man gemeinsam mit einem Kind Bildschirmzeiten beschließt. Und das dritte ist viele, viele Gespräche, Beziehungsarbeit. Ich weiß, die Teenager-Jahre sind nicht sehr leicht, ich weiß es. Aber wirklich Beziehungsarbeit, Gespräche. Wenn wir diese drei Dinge schaffen würden, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen besser drauf als andere.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Als Berufspendler verbringe ich viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Morgen bietet sich dabei auf Bahnhöfen und in Zügen überall dasselbe Bild. Schülerinnen und Schüler, die in ihre Handys starren, die gegeneinander zocken, Filme schauen, Nachrichten verschicken oder vielleicht auch manchmal noch rasch Hausübungen online erledigen. ChatGPT ist gerade beim Thema Hausübungen inzwischen ein realer Faktor. 3 von 4 Jugendlichen gaben im vergangenen Jahr bei einer Umfrage an, die KI für Hausübungen zumindest manchmal zu nutzen. Demgegenüber stehen die Lehrerinnen und Lehrer, die das ganze Spiel ja auch durchschauen müssen und vor der Mammutaufgabe stehen, den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz zu vermitteln. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Sozialkompass, dem Podcast und der Sendung der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und heute wollen wir uns mal der Frage widmen, wie sozialer Friede sich im Bereich der Bildung, Lehren und digital vermitteln lässt. Ich bin wie immer an der Seite von Markus Schlagnitweit, Direktor der KSÖ. Markus, wer ist denn zu diesem Thema heute unser Gast?
Ja, unser Gast heute ist Alicia Bankhofer. Sie ist Lehrerin an der Sekundarstufe 1 in Wien und spezialisiert auf E-Learning, mobiles Lernen und digitale Kompetenzen. Sie ist auch Autorin von Künstliche Intelligenz kompetent nutzen. Das ist heuer im Cornelsen Verlag 2025 erschienen und zwar ein praxisorientiertes Arbeitsheft, das Jugendliche von 12 bis 18 sicher in die KI-Welt einführen will. Frau Bankhofer, grüß Gott.
Grüß Sie.
Schön, dass Sie da sind. Mich interessiert, wie erklärt man KI in der Schule? Wie macht man Jugendlichen verständlich, dass es nicht nur darum geht, KI nutzen zu lernen, sondern möglicherweise auch ohne KI manche Aufgaben lösen sollte, weil das Ziel ja nicht ist, Aufgaben zu lösen, sondern dabei gewisse Kulturtechniken zu lernen.
Herzlichen Dank für die Einladung und danke auch für die sehr wichtige Frage. Ich denke, dass viele, viele Kinder und Jugendlichen wissen schon, dass sie in der Schule sind, um Dinge zu lernen, um Fertigkeiten zu erwerben, die sie vorher nicht hatten und wissen, auch wenn sie vielleicht manchmal widerwillig das annehmen, wissen, dass sie verantwortungsvoll mit Medien umgehen sollen. Ja, sie bekommen es ohnehin von ihren Eltern auch mit, dass sie nicht alles machen dürfen. Und da wir in der Schule unser Bildungsauftrag sehr, sehr ernst nehmen und auch den Bildungsauftrag, was Digitalität und digitale Kompetenzen bedeutet, auch sehr wichtig nehmen. Das beginnt eigentlich nicht in der Sekundarstufe 1, es beginnt schon in der Volksschule. Ja, das heißt, wir haben in unserem Bildungsministerium ist es schon in der Volksschule verankert, dass digitale Kompetenzen wichtig sind. Es ist wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer das mitgeben, dass sie Gelegenheiten dafür geben, dass Kinder und Jugendlichen auch in der Schule nicht nur über Medien, sondern auch mit Medien arbeiten. Und daran können sie wunderbar lernen, wie sie damit umgehen. Die Frage ist, wie man das vermittelt. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Das hat was mit Lehrkunst zu tun. Und es bedeutet, dass in allererster Linie, dass eine Lehrperson selbst kompetent und sein soll und sich auskennen soll, damit man etwas vermitteln kann. Und es erfordert natürlich, wir wissen, dass gute Lehre bedeutet gute Beziehungsarbeit, gute Kenntnisse über die Lerngruppe, wer ist meine Klasse, wer ist meine Lerngruppe. Und daher wird es wahrscheinlich von Situation oder von Altersgruppe auch ein bisschen unterschiedlich sein, aber es ist sehr wichtig und sehr, sehr gut möglich, ihnen Dinge zu erklären und Übungsbeispiele mit ihnen zu machen. Und dann wird es dann klar sein, hoffentlich. Und dann haben wir unser Lernziel erreicht, sozusagen.
Jetzt muss ich gleich da einhaken. Sie schildern, als ob alles eigentlich easy cheesy wäre. Also die Jugendlichen wachsen ja mit diesen Medien auf, nutzen sie, möglicherweise sind die ja wirklich auch kompetenter, und das Thema Medienkompetenz ist eigentlich eher etwas für uns Oldies, die ja keine Digital Natives sind, sondern das eben im Lauf des Lebens irgendwann mal dazugelernt haben und möglicherweise dem mehr ausgeliefert sind als Jugendliche. Würden Sie dem zustimmen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, digitale Kompetenzen müssen alle Menschen in der Gesellschaft beherrschen, alle. Denn es ist einfach so, dass wir in einer digitalen Welt leben. Wir Oldies, die Welt auch anders kennengelernt haben, ist es uns vielleicht nicht so ganz bewusst, wie sehr sich das alles verändert hat. Aber wir machen viele, viele Dinge komplett anders, als wie wir aufgewachsen sind. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie ich aufgewachsen bin als Kind, haben meine Eltern Zeitungen abonniert oder Zeitungen gekauft. Wir haben gemeinsam gelesen, Zeitungen. Oder wir haben Musik gekauft, ja. Ein Jugendlicher heute kauft keine Musik. Ein Jugendlicher tippt auf einem Gerät, auf eine App und hört irgendein Lied, was er sie hören möchte, komplett kostenlos. Nachrichten kommen sofort auf dem Handy, kann man sofort lesen. Das heißt, es hat sich absolut was komplett verändert. Auch unser Verhalten hat sich verändert. Und das bedeutet, wir müssen wirklich alle Menschen sollten mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch realisieren, dass eigentlich haben wir nicht in eine analoge Welt und eine digitale Welt. Wir haben eine Welt und wir haben Analogie und wir haben Digitalität. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es stimmt, ich habe es ein bisschen positiv geschildert. Ich bin eher ein positiver Mensch. Ich glaube, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da, dass es gut verläuft, dass es positiv verläuft für alle Menschen. Und es gilt jetzt, Bewusstsein zu schärfen bei Lehrenden, bei Menschen in der Bildung, in Bildungskontexten, dass sie auch einfach diese Rolle, ich will fast sagen, eine verbesserte Rolle oder eine, also es sind Dinge, die wir nicht gewusst haben, die auf uns zukommen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt unser Thema Nummer 1 nehmen, die künstliche Intelligenz, hat niemand uns sagen können vor 5 Jahren, dass wir all das machen können heute. Aber es ist einfach, es gehört einfach dazu, dass wir das lernen. Ah, okay, was ist das? Wie können wir damit umgehen und wie können wir auf jeden Fall das dann weiter vermitteln?
Jetzt haben Sie schon 2 Beispiele genannt mit dem Streaming, also mit Musik und Nachrichten lesen. Das sind ja Dinge, die für Jugendliche oder junge Menschen heute und auch für uns schon online völlig normal sind. Zum Thema Medienkompetenz würde ich dann auch als Vater, der ich bin, sagen, ein medienkompetenter Umgang wäre, wenn ich es jetzt brachial sage, abschalten, mal lernen, Freiräume zu nutzen und das ganze digitale Zeugs wegzuhauen. So, das wäre eine Möglichkeit, sich Medienkompetenz vorzustellen. Ja, also Medienkompetenz, sich selber einfach mal oder das Handy einfach wegzulegen. Ich glaube, das denken viele Eltern heute, ja, die aus der Oldie-Generation kommen und sie ihre Kinder betrachten. Das andere wäre natürlich zu wissen dann, Sie sagten, dass Nachrichten und Streams ja umsonst sind. Aber man zahlt trotzdem einen Preis dafür. Also dahinter stehen Plattformen, die Dinger ja nicht gratis hergeben, sondern die dafür von mir was haben wollen, nämlich mein Mediennutzungsverhalten analysieren, um mir Werbung zuzuspielen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil von Medienkompetenz. Ist das jetzt schon so, dass diese Dinge auch Lehrinhalte darstellen?
Definitiv. Also Sie sprechen sehr wichtige Punkte an. Absolut wichtig. Zur Medienkompetenz gehört nicht nur, ich will das Wort Abstinenz vermeiden, aber ich will es trotzdem in den Raum stellen. Es gehört dazu zu wissen, wann lege ich es ab, klar. Und diese Gewohnheit müssen alle Menschen, ganz gleich, ob sie jung oder alt sind, lernen. Ja, das sollten auch Eltern, das machen auch sehr, sehr viele Eltern richtig, dass sie auch bildschirmfreie Zeiten schaffen oder auch medienfreie Räume auch schaffen, ist sehr wichtig, ja. Das Kind sollte oder Jugendliche sollten auch das auch selber auch in Gefühl auch entwickeln, klar. Aber es gehört auch klarerweise, dass wir wissen, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen und dass die Kinder auch verstehen, und das verstehen sie auch sehr viele Kinder, dass es Mächte gibt, die Ziele haben, die nicht unbedingt ihre Ziele sind. Ja, sie möchten Geld machen, sie möchten die Algorithmen dahingehend manipulieren oder dahingehend designen, dass sie möglichst viel Engagement auf der Plattform haben oder schüren, dass die Kinder und Jugendlichen bleiben. Es ist jetzt kein Geheimnis, es ist auch bekannt, dass dieser Begriff Addictive Design einfach da ist, dass die Hersteller dieser Apps oder diese Menschen, die diese Apps programmieren, machen es bewusst so, dass wir alle, sprich, ich fühle mich auch angesprochen, umso mehr Zeit in der App verbringen und nicht außerhalb der App gehen oder das nicht versucht sind, wegzuklicken. Ja, das ist absolut auch wichtig, dass wir auch das vermitteln, ist auch Teil des Lehrplans, was wir in Österreich Gott sei Dank haben, sowohl in der Unterstufe und auch in der Volksschule, auch in der Oberstufe.
Sie haben das anders angesprochen, also es geht hier um Interessen, ökonomische Interessen und so weiter, die eine Rolle spielen, die nicht unbedingt mit den Interessen der Jugendlichen oder von uns allen zusammengehen. Was mich interessieren würde, wie weit dieses Fach Medienkompetenz in der Schule diese Kritikfähigkeit auch zum Selbstschutz der Jugendlichen sozusagen zu vermitteln. Es gibt aber auch die Meinung, die sagt, richtige Nutzung von Medien ist praktisch eine vierte Kulturtechnik, neben Lesen, Schreiben, Rechnen, auch die Mediennutzung. Gibt es diesen gesellschaftlichen Zugang auch in diesem Fach Medienkompetenz, dass man sagt, es geht hier ja auch um eigentlich politische Bildung?
Ja, definitiv. Ich glaube, herauszuhören, etwas, was Sie zwischen den Zeilen, glaube ich, erwähnt haben. Es ist Tatsache, wir alle leben in der Gesellschaft. Wir sehen Jugendliche, wir sehen andere Menschen, beobachten sie und sehen, dass sie nicht unbedingt medienkompetent wirken, weil es immer wieder Fälle gibt von Menschen, die geschädigt werden, ne? Von Jugendlichen, die deprimiert werden, die in Fallen hineintappen und so. Die Tatsache, dass es das gibt, heißt es nicht, dass es nicht vermittelt wird oder es nicht thematisiert wird. Es wird definitiv thematisiert. Wir haben, Gott sei Dank, wenn ich nochmal in Österreich, eine sehr, sehr, sehr gute Grundlage gelegt in mehreren Lehrplänen, nicht nur im Lehrplan von digitaler Grundbildung, was in der Sekundarstufe 1 in allen Schulen gemacht wird. Wir haben sogenannte Bildungsprinzipien, gehört politische Bildung dazu. Also normalerweise, wie gesagt, die Voraussetzungen werden da. Aber ich glaube, jeder, der mal unterrichtet hat, wird wissen, dass nur wenn man etwas thematisiert hat oder mal durchgemacht hat, heißt nicht, dass es wirklich angekommen ist oder dass es nicht allen erreicht hat. Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass diese Vorsicht, die Medienkritik gehört dazu. Der Lehrplan für digitale Grundbildung zum Beispiel hat die 21st Century Skills. Es ist Kreativität, Kollaboration und es gehört auch dazu kritisches Denken dazu. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu, dass die Kinder lernen, mit diesen Dingen umzugehen, dass sie wissen, was dahinter ist, welche Interessen. Es stehen Dinge im Lehrplan, zum Beispiel, wie können die Kinder lernen, wenn sie manipuliert werden, wenn Informationen manipuliert werden und. Das ist sehr wohl da. Und unser Wunsch, unsere Hoffnung ist, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen mit diesen Dingen. Ja. Im Moment merken wir, dass es sehr stark in der Verantwortung der Eltern liegt. Ja, weil wir in der Schule natürlich eingeschränkte Möglichkeiten haben. Wir haben eingeschränkte Möglichkeiten über die Bildschirmnutzung zu Hause oder die Nutzung von Applikationen zu Hause. Wir können wir null eingreifen. Wir können zwar auch versuchen, Elternarbeit zu machen. Das machen wir auch in der Schule. Wir machen Elternarbeit. Wir laden ein zu Safer Internet Abende. Ah, okay, was ist es? Viele, viele Eltern wissen ja gar nicht, was es alles ist. Sie schenken ihrem Kind ein Handy und sagen, ja, viel Spaß oder ja, okay. Aber die wissen nicht, wie viel Zeit Kinder verbringen in Social Media. Sie wissen nicht, welche Apps sie verwenden. Sie wissen nicht, dass sie sehr leicht mit Fremden in Kontakt kommen oder sehr leicht zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel nennen darf, Roblox. Zum Beispiel ist jetzt herausgekommen, es gibt mehrere Artikel, dass in Roblox zum Beispiel sehr viele versteckte Botschaften drinnen sind oder versteckte, so, ich will sagen Propaganda, aber so Botschaften drinnen sind. Die Eltern wissen es nicht, weil sie selber das Spiel nie gespielt haben oder haben nie beobachtet, wie ihr Kind das macht. Und es gibt sehr, sehr viele Kinder, die in diesen Fall hineintappen und stundenlang in Spielen verbringen und das wissen die Eltern nicht. Aber wir wissen in der Schule es auch nicht, weil wir nicht zu Hause sind, ja. Und unser Wunsch, also mein Wunsch wäre es, dass das unsere Regierung wirklich sehr, sehr scharf von oben eingreift und sagt, okay, das und das und das, das. Ja, da darf nicht weitergehen, ja. Aber das ist sehr schwierig, weil es sehr, das sind emergente Technologien.
Das heißt, wir stehen vor diesem Grundproblem, dass man sagen, es geht ja nicht nur darum, jungen Menschen Medienkompetenz zu vermitteln, sondern es ist eigentlich, müsste das genauso auf der Ebene der Eltern oder der älteren Gesellschaft, wo diese Kompetenz im Umgang damit ja auch überhaupt nicht da ist. Die haben es auch in der Schule dieses Fach noch gar nicht gehabt und so weiter. Also das ist eigentlich ein Grundproblem, dass man sagt, wie kann man hier ansetzen? Das heißt, es ist, wäre eine Frage nicht nur des schulischen Bildungssystems, sondern der ganzen Erwachsenenbildung. Und das haben Sie jetzt eigentlich, da sage ich auch danke dafür, sehr deutlich angesprochen, es braucht auch offenbar politische Regulierung. Vor einigen Jahren hat es noch geheißen, in jedes Volksschulkind braucht schon einen Tablet oder einen Laptop. Ja. Manche Länder gehen jetzt schon wieder zurück und sagen, in der Schule sind Smartphones zumindest bis zu einem Alter von 14 Jahren verboten oder und so weiter oder Internet. Ja. Was halten Sie von solchen Initiativen?
Ja, ich glaube, wir müssten da aufpassen, weil wir reden von zwei Dingen. Das erste Thema ist Smartphones, also das persönliche Gerät des Kindes, ja. Wenn eine Schule und wenn in Österreich zum Beispiel in der Sekundarstufe 1 jedes Kind ein Arbeitsgerät, ein Lerngerät hat, braucht das Kind kein Smartphone in der Schule. Ja, das heißt, und wir haben auch jetzt die Situation in Österreich, dass ich glaube sogar Sekundarstufe 1 und Volksschule gilt Smartphone-Verbot. Ja? Das finde ich sehr gut und es ist auch nicht notwendig, ja, dass Kinder ihr Smartphone während des Schultages haben. Ja, das ist eindeutig eine Ablenkung. Ich wäre auch so dafür, dass die Älteren, also die Oberstufe, auch eine verpflichtende Smartphone-Einschränkung hätten, weil es auch eine Ablenkung für sie darstellt. Aber sie brauchen dafür ein Gerät, weil wenn sie sehen, was in der Oberstufe geschieht, sie lernen einfach mit Lernplattformen, sie lernen mit Medien, sie brauchen ein Gerät. Und es ist im Moment noch nicht da in Österreich, dass wir Geräte verpflichtend für alle Kinder haben oder Jugendliche haben in der Oberstufe. Es ist nur in der Sekundarstufe 1. Das ist einmal zum Thema Smartphone. Das finde ich sehr, sehr klug und es ist okay. Vertretbar, will ich mal sagen. Ja, weil sie brauchen diese Ablenkung nicht im Schultag. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, ob das sinnvoll ist, Geräte einzuschränken in der Schule, also Lerngeräte oder Arbeitsgeräte. Ich weiß nicht, ob diese Menschen, die diese Sachen entscheiden, ob sie wirklich im Schulalltag da sind, weil es ist nicht so, dass wenn ich an eine Klasse gehe oder ich habe eine Klasse, Englischklasse, und die haben iPads, zum Beispiel in meiner Schule, es ist nicht so, dass das Kind von 8 Uhr bis 2 Uhr ununterbrochen in seinen Bildschirm schaut. Es ist vielleicht in 2, 3 Fächern wird es herangezogen, okay, wir machen jetzt ein Lernspiel, wir machen jetzt diese Übung, wir machen diese Übung, bitte schau nach. Es ist im Prinzip wie wir, wenn wir arbeiten, nehmen wir etwas zur Hand, wir schauen etwas nach, wir legen es weg. Ich glaube, die Vorstellung besteht, die sind ununterbrochen vom Bildschirm, das stimmt ja gar nicht. Ich kenne kein Kind und kenne auch keine Schule, die das macht. Und daher glaube ich, dass es ein bisschen übertrieben ist zu sagen, Geräte gehören nicht in der Schule, weil die brauchen die Geräte doch. Es gibt so viele Dinge, die wir dank Geräte machen können. Wir können wirklich kommunizieren, wir können zusammenarbeiten, die Kinder erstellen Dinge. Ja. Also wenn ich an meinen Unterricht denke, ich unterrichte Englisch und digitale Grundbildung, die Kinder erstellen Podcasts, wie es jetzt zufällig da im Unterricht. Sie gehen weg und sie nehmen ihr Podcast zu dem Thema auf in Englisch, kommen zurück, wunderbar. Was schadet, ist eine ungebildete Meinung über diese Dinge. Ja. Diese Dinge sind gut und wichtig und richtig, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Und das ist meine Devise als jemand, der unterrichtet mit digitalen Medien. Ich habe sehr viele analoge Phasen im Unterricht auch. Ja. Was wichtig ist, eine Mischung.
Jetzt haben Sie gerade das Wort, oder es ist eben schon mal gefallen, KI. Da sollten wir, glaube ich, noch mal kurz etwas genauer drauf gucken. Wie sieht denn ein medienkompetenter Umgang mit KI aus? Was machen denn Lehrer, die stehen ja wie der Ochs vorm Berge, wenn es darum geht, zum Beispiel Hausübungen zu kontrollieren, und die sind alle auf einmal perfekt geschrieben, orthografisch sauber, stilistisch ganz anders, als man es sonst kannte. Da sollten ja die Alarmglocken schrillen. Was macht man als Lehrer, wenn man mit diesem Thema konfrontiert ist?
Es kommt auf das Fach drauf an. Wichtig ist es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, ich tue es, als ob es nicht gibt, als ob es nicht gäbe. Wichtig ist, es aktiv und proaktiv anzusprechen am Anfang des Schuljahres, also praktisch, dass wir jetzt das aufnehmen, vor dem neuen Schuljahr, dass wir gleich mit einer neuen Lerngruppe sagen, okay Leute, ich weiß, dass es gibt, wir werden unsere Aktivitäten mit dem im Hintergrund gestalten, und kann die Lehrperson jetzt entweder entscheiden, KI-Tools, die Nutzung von KI-Tools zu erlauben, hochoffiziell, unter Betreuung, oder zu sagen, okay, für mich sind KI-Tools für gewisse Aktivitäten nicht zulässig, und erkläre ich warum. Und erkläre ich auch, welche Konsequenzen es gibt, wenn ich merke, dass zum Beispiel KI-Tools eingesetzt werden. Ja. Was ich mache bei meinen Workshops zu diesem Thema, ist ein absolut wichtiges Thema. Ich sage, wichtig ist, dass man den Kindern erklärt, warum man es wichtig ist, dass man lernt und was Lernen bedeutet. Das bedeutet, dass man Dinge selber machen kann. Ja, ein Kind bekommt nicht gleich am Anfang einen Taschenrechner. Es muss vorher lernen zu addieren, zu drehen und so weiter, ja. Und dann irgendwann einmal bekommt es einen Taschenrechner und ist auch zugelassen, ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ein Kind lernt zu lesen, schreiben zuerst, und dann mit einer gewissen Reife kann ein Kind, ein Jugendlicher, KI-Tools für gewisse Phasen im Lernprozess anwenden, sofern die Lehrperson das für richtig findet. Ich bin eine Lehrperson, ich finde es richtig. Und ich erlaube es. Das heißt, am Anfang des Schuljahres, was heißt es für mich? Für meine Klassen, ich bespreche, okay, diese KI-Tools gibt es. Wir lernen oder ihr lernt mit diesem Ziel. Deswegen werden wir gewisse Sachen, Dinge machen mit KI und gewisse Sachen machen ohne KI. Und so wird es funktionieren. Kinder lernen sehr schnell, Strukturen zu beachten. Also das heißt, wenn eine Lehrperson hergeht und sagt, okay, das machen wir, hier ist die Struktur, hier ist unser Workflow, dann kann das Kind ganz wunderbar sich dann gewöhnen und sagen, okay, ich möchte das machen, und so wird es funktionieren. Beispiel, es wird geschrieben, zum Beispiel zuerst einmal auf Papier, ein Entwurf, eine Geschichte oder einen Brief oder so, dann sage ich, bitte ein KI-Tool verwenden, um das zu kontrollieren. Und diesen Vorschlag der KI bitte gegenchecken oder verifizieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und mir dann eine endgültige Fassung liefern, mit Bearbeitungen berücksichtigt, und bitte auch die Quelle oder die KI-Nutzung bitte einfach angeben. Ich habe so und so Tool verwendet, für diese Aktivität und so und so. Also so lernt das Kind vom Anfang an, dass man nicht fremde Inhalte einfach übernehmen darf, sondern wirklich, dass das eigentliche Lernen, das eigentliche Tun im menschlichen Gehirn stattfindet und die KI nur ein Assistent ist und nicht etwas, was alles übernimmt. Es erfordert Übung. Deswegen sollten meiner Meinung nach alle Lehrpersonen wirklich diese Situationen schaffen, wo die Kinder lernen, es so zu verwenden.
Wie ist Ihre Einschätzung einfach generell zu sozialen Medien? Es gibt ja auch schon manche, die nennen sie rundweg asoziale Medien. Glauben Sie, nutzen die Schülerinnen und Schüler, mit denen Sie zu tun haben, diese Medien zur Verbesserung sozialer Kontakte, oder lauern hier nicht auch diese ganzen Gefahren von Mobbing und so weiter?
Ich glaube, wir, die anders sozialisiert aufgewachsen sind, wir können uns nicht hineinversetzen in einen Teenager. Ich habe jetzt gerade meine Nichte, die ist 16 Jahre alt, die ist zu Besuch gewesen bei mir, und ich habe einfach sie beobachtet, wie sie mit ihrem Handy umgeht und was sie macht. Sie ist natürlich sehr, sehr viel im Netz und sehr, sehr viel in ihren Apps. Für sie ist es etwas komplett Normales. Wenn sie ihr Handy weglegen würde, dann wäre es sehr, sehr schlimm für sie, ja. Ich glaube, es gehört eine Balance, und es gehört ein Gespräche, viele, viele Gespräche mit einem Kind, mit einem Jugendlichen, dass dieses Kind selbst ein Bewusstsein dafür schafft, was ist zu viel. Es empfehlen viele Experten eine Bildschirmzeit, also ich darf das gar nicht so laut aussprechen. Wenn man nachschaut, sie sagen 2-3 Stunden am Tag, oh, das ist eh sehr wenig, weil viele Jugendliche verbringen sehr viel mehr Zeit am Tag, ja. Sie verbringen 6-7 Stunden auch während des Schuljahres. 6-7 Stunden in Instagram, TikTok, Snapchat zum Beispiel, ja. Aber es gehören einfach sehr, sehr viele Gespräche, dass die Kinder und Jugendlichen selbst auch, dass sie mitentscheiden können, zum Beispiel, okay, wie viel Bildschirmzeit ist zu viel? Oder was könntest du sonst machen? Wenn es heißt zum Beispiel, ja, bitte leg das Handy weg und wir würden keine Alternativen bieten, dann würden sie sagen, was soll ich jetzt noch sonst machen? Das gehört einfach mehr dazu, dass die Eltern sagen, okay, was machen wir? Einen Ausflug, jetzt fahren wir mit dem Rad, spielen wir Fußball, irgendwas anderes. Also sie brauchen Alternativen.
Wir haben in unserem Podcast immer zum Ende hin so die Tradition oder den Usus, dass wir dann fragen, was wären so 3 Empfehlungen, die Sie hätten für unsere Generation, um junge Menschen heute erstens zu verstehen und anzuleiten in Richtung eines medienkompetenten Umgangs?
Ich beginne mal mit einem Tipp. Eltern sollten sich beschäftigen mit den Dingen, was die Kinder machen am Handy. Ja, das heißt, sie sollten nicht nur sagen, okay, hier sind Roblox, sondern sie sollten vielleicht mitspielen, zeig mir, was du machst, erzähl mir, wie das geht, dass sie im Prinzip ein Stück weit mitmachen. Ein zweiter Tipp, was ich sehr gut finde, was auch sehr viele Experten empfehlen, ist, dass man gemeinsam mit einem Kind Bildschirmzeiten beschließt. Das habe ich auch mit meiner Nichte auch jetzt gemacht. Ich habe mit ihr besprochen, gesagt, was würdest du sagen, es geht, ist zu viel? Sag, na, was schaffst du? Okay, 3 Stunden am Tag. Das hat, wie gesagt, eine Woche lang ganz gut funktioniert. Das heißt, Bildschirmzeiten gemeinsam mit dem Kind zu vereinbaren. Und das dritte ist, was ich vorher gesagt habe, ist einfach viele, viele Gespräche, Beziehungsarbeit. Ich weiß, die Teenager-Jahren sind nicht sehr leicht, ich weiß es. Ich habe mit Teenager zu tun, aber wirklich Beziehungsarbeit, Gespräche, immer wieder zeigen, okay, das tut dir gut, was beobachtest du? Vielleicht Tagebuch führen, dass die Kinder Tagebuch führen, wie ist deine Stimmung so? Damit wir im Gespräch bleiben, damit wir ein bisschen auch mit ihnen leben und nicht einfach, dass wir getrennte Leben führen. Das merken wir ein bisschen, dass die Teenager sich sehr gerne abkapseln. Haben wir auch früher gemacht, oder? Wenn wir ehrlich sind, ja. Wir sollten uns hinein reklamieren in diese Welt oder dass wir gemeinsam Dinge machen. Und ich glaube, wenn wir diese 3 Dinge schaffen würden, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen besser drauf als andere.
Sie haben jetzt sozusagen Empfehlungen an die Elterngeneration. Was wären Ihre Wünsche? Sie haben es ja kurz angesprochen, an die Politik.
Das Problem ist, dass wir sehr viel im Moment auf Freiwilligkeit basiert oder beruht, ja. Und das geht nicht, oder meiner Meinung nach, das funktioniert nicht, ja. Also, wir haben eben vorher gesprochen haben, dass die Eltern oder die Erwachsenen Medienbildung brauchen. Ich glaube, wir brauchen fast Elternkurse, die nicht auf Freiwilligkeit beruhen.
Eltern-Kind-Pass hineinnehmen.
Ja, genau. Also, ja, Eltern-Kind-Pass, weil es sind wirklich Gefahren da, oder? Und die kennen es nicht. Also ich würde fast für eine verpflichtende Einführung oder verpflichtende Kurse plädieren für Eltern, aber auch für Lehrerinnen. Und auch wenn es mir sehr weh tut, das auszusprechen, ich glaube, dass Eltern freiwillig darüber nachdenken sollen, keine Handys zu geben in der Volksschule. Leider Gottes ist in unserem Land, es ist der Fall, dass Kinder in der Volksschule Handy schon bekommen. Ich würde schon sagen, so nicht vor 12 ein Handy. Und es könnte die Politik darüber nachdenken, die Eltern diese Entscheidung abzunehmen. Das würde sehr viele Probleme, glaube ich. Wir haben vorher auch Probleme von Mobbing und so Sachen. Oder diese Bewegung, dass Kinder sich bewegen, dass sie andere Dinge entdecken. Das würde, glaube ich, sehr viel helfen. Ob wir das schaffen, ob wir das sehen, ob wir das erleben, was sagen Sie?
Tja, ich stimme Ihnen überein. Ich glaube, das wäre wünschenswert, ob wir es wirklich schaffen. Ich traue es mir nicht zu sagen, weil so viele nicht pädagogische Interessen hier mit im Spiel sind. Geschäftsinteressen, politische Interessen und. Aber ich finde es wichtig, diese Dinge auch auszusprechen und diese Wünsche auch an die Politik zu kommunizieren.
Und wir werden bis dahin jetzt gleich uns, Markus, zurückziehen und ein bisschen zocken am Handy, um uns Medienkompetenz auf die Festplatte zu spielen. Vielen Dank an dieser Stelle für unseren Gast, Frau Bankhofer. Wenn auch Ihnen dieser Podcast zugesagt hat, ganz ohne KI, persönlich zusammengeschnitten und optimiert für die Hörerinnen und Hörer, dann empfehlen Sie uns doch weiter, lassen Sie uns ein paar Sterne an den entsprechenden Stellen in Ihren Podcast-Playern da oder schauen Sie nach auf ksoe.at, da finden Sie auch die bisherigen Folgen zum Nachhören und auch Literaturtipps und Hinweise zu jeder Folge. Vielen Dank fürs Zuhören für diesmal, sagen Henning Klingen,
Markus Schlagnetwedt.
Danke vielmals für die Einladung.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.